Soundcheck. Check. Vor jeder guten Podcast-Folge braucht man einen fetten Soundcheck.
Hier kommt wieder mal der Typ, der sich der Typ nennt. Der Typ, den ihr nicht vorlabern sollt, sonst wird er wütend.
Das, meine Damen und Herren, war nicht ich mit verstellter Stimme, sondern es war mein heutiger Gast Sebastian Tamm im Soundcheck zu dieser Soundcheck-Folge. Ich hatte ihn gebeten, doch einfach mal was zu sagen, um den Mic-Test zu machen. Der droppte direkt dieses Zitat vom Wicketer MC Sammy Deluxe und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Ich habe es schon vorweggenommen, es ist eine Soundcheck-Folge mit einem Gast. Das ist Premiere, meine ich zumindest, in einem Soundcheck. Sebastian Tamm ist da. Und er wird auch in der nächsten Woche den Real Talk bestreiten. Dann wird er über sein Franchise-System Team Escape sprechen. Im heutigen Soundcheck spreche ich mit ihm darüber, was seiner Meinung nach ein gutes Franchise-System ausmacht und wie er mit seinem anderen Unternehmen, den Wachstumsarchitekten, dabei helfen kann, aus einem jungen Franchise-System wirklich ein gutes Franchise-System zu machen. Damit wünsche ich euch jetzt viel Spaß und dann hören wir uns nochmal ganz kurz im Outro wieder. Sebastian, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Wir sind bei den Wachstumsarchitekten und auch bei Team Escape irgendwie und auch direkt so ist es. Wir sitzen hier in den, hier war mal ein Escape Room auch in den Räumlichkeiten, ne?
Genau, unsere Zentrale ist jetzt quasi in der ehemaligen zweiten Filiale hier in Köln. Wir haben so ein bisschen den Charme erhalten. Das heißt, deswegen sitzen wir auch im Konferenzraum, der halb Voodoo-Raum noch ist. die ehemaligen Räumlichkeiten der Geschichten einer Schatzjägerin. Und wir fanden es einfach schön, diesen Charme noch mitzunehmen, weil es schon auch zu unserer Historie und auch zu unserer Gegenwart passt. Das ist ein wichtiger Bestandteil unserer Unternehmung und gibt auch den ganzen Mitarbeiterinnen immer ein schönes Gefühl auf jeden Fall.
Und jetzt stehst du ja immer mit kleinen Nadeln, wenn du dich über Franchise-Nehmer ärgerst und piekst in die jeweiligen Voodoo-Puppen der Franchise-Nehmer.
Tatsächlich unser Szenario sehr gut durchblickt. Das ist in dem Raum tatsächlich eine Aufgabe. Von daher, hier ist jetzt alles weniger mystisch und alles ungefährlich.
Ja, sehr gut. Wir haben ja schon kurz drüber gesprochen. Wir machen das Ganze zweigeteilt. Und zwar jetzt hier im Soundcheck sprechen wir über die Wachstumsarchitekten und vor allem auch vor dem Hintergrund, was junge Franchise-Systeme typischerweise unterschätzen, was ein gutes Franchise-System macht. Das machen wir jetzt gleich. Und dann in der nächsten Folge, nächste Woche den Real Talk, da werden wir dann konkret über Team Escape sprechen. Da freue ich mich auch schon drauf. Und zum Einstieg, bevor du auch gleich mal vorstellen kannst, was die Wachstumsarchitekten sind und du auch ein bisschen was zu deiner Person natürlich gerne sagen kannst, aber mal eine Frage, die ich ganz oft stelle, wenn es um diese Thematik geht. Was macht denn für dich ein gutes Franchise-System aus?
Ein gutes Franchise-System macht aus meiner Sicht ganz viel aus, dass die Gemeinschaft der Menschen, die sich im Franchise-System befinden, passt. Ganz unabhängig davon, ob es Soft-, Hard-Franchise ist, wie eng die Leitplanken sind, es muss am Ende passen. Und wenn ich die richtigen Personen habe, die das Mindset, die Vision des Franchise-Systems teilen, auch der Gründer vielleicht mitteilen, dann wird es mehr und mehr zu einem System, wo ich weniger steuern muss. Und deswegen finde ich es so eminent wichtig, darauf zu achten, nicht nur die richtigen Leute ins Boot zu holen, sondern sie auch im laufenden Prozess menschlich zu betreuen, als Individuen. Wie sind die familiär aufgestellt? Was für Hobbys haben sie? Wie kann ich dem einen oder anderen mal eine Freude machen? Wir haben einen Franchise-Nehmer beispielsweise, der hat mir gesagt, er läuft demnächst bei einem großen Lauf mit. Dem mal ein Laufshirt zu stellen mit dem entsprechenden Logo, ist jetzt nicht Teil des Standardkatalogs eines Franchises. Aber genau auf diese Kleinigkeiten kommt es, glaube ich, an. Und dann bekommt man langfristige Partner, die mit einem den Weg auch gehen, sich mitentwickeln. Und ich glaube, das ist ein Kern von erfolgreichen Franchise-Systemen.
Ja, fand ich sehr schön. Auch das letzte Beispiel, was du jetzt genannt hast. Ich habe bei dem lieben Kollegen Steffen Kessler, hatte ich ja gerade gesagt, dass ich hier auch auf dem Weg hierher, ich bin diesmal erstaunlich gut vorbereitet. Ich bin sonst fast nie vorbereitet, wenn ich in Gespräche reingehe. Ich war bei der Deutschen Bahn unterwegs und habe mir ein paar Folgen, war eigentlich gar nicht so bewusst geplant, dass ich jetzt eine Vorbereitung auf dieses Gespräch mache. Ich höre einfach den Podcast von Steffen, Franchise Universum, also kann ich immer nur wieder jedem ans Herz legen, sehr gerne, und hatte da auch wirklich coole Folgen gehört, einmal zum Thema Innovation und auch von Jan Schmelze, dem Geschäftsführer vom Deutschen Franchise-Verband. Und da haben die auch über diese Thematik gesprochen. Und Jan hatte gesagt, für ihn waren es zwei Themen, die wichtig sind. Also eins, was du auch gerade angeschnitten hast, ist Thema Kommunikation. Macht ein gutes Franchise-System aus, weil das unterschätzen, das kann ich auch bestätigen, extrem viele Franchise-Geber, wie wichtig das Thema Kommunikation ist. Und klar steht oben drüber natürlich auch das Thema Wirtschaftlichkeit. Nur wenn das Gesamtgebilde wirtschaftlich erfolgreich ist, macht es natürlich auch Sinn. Und ergänzend dazu fand ich eine sehr schöne Aussage. Ich glaube, es war von Jana Japs da im Bereich Innovation und wie kommen überhaupt junge Franchise-Systeme oder junge Unternehmen dazu, dann auf einmal Franchising zu machen. Und auch da würde ich gleich mit dir ein bisschen drüber sprechen, weil du hast ja auch viel Kontakt zu jungen Franchise-Systemen, was junge Franchise-Geber so ein bisschen oder nicht nur ein bisschen, was häufig unterschätzt wird. Und da ging es um die Rollenverteilung. Und sie hatte sehr schön gesagt, sie hält es für extrem wichtig, dass man sich der Rolle als Franchise-Geber bewusst ist. Es geht darum, andere erfolgreich zu machen. Und sie hat die Frage gestellt, oder sie sagt, sie stellt immer die Frage an denjenigen, der dann die Rolle des Franchise-Gebers einnehmen möchte. Und die finde ich eine sehr coole Frage. Stellt die Frage, bist du bereit und kannst es akzeptieren, dass Franchise-Nehmer womöglich viel erfolgreicher werden als du? Finde ich eine super coole Frage. Habe ich vorher noch gar nicht so drüber nachgedacht. Und ich halte das für elementar wichtig, weil ich erlebe es leider immer noch, und das ist ja so, wie oftmals Franchising auch klischeemäßig ein bisschen betrachtet wird, gerade auch wenn vielleicht ein Franchise-System sowohl eigene Standorte betreibt, als auch Franchise-Nehmer-Standorte, dann ist es immer so, nicht bei allen Franchise-Systemen will ich nicht sagen, aber ich erlebe es immer mal wieder, dass so, ja, die Standorte, an die wir nicht so richtig glauben, die geben wir mal dem Franchise-Nehmer und die vermeintlich guten Standorte machen wir mal selber als Company, was ja genau das Gegenteil jetzt ausdrückt von dem, was sie sagt. Und ich finde das einen sehr coolen Gedankengang, sich wirklich dann auch die Frage zu stellen, komme ich damit klar, wenn meine Franchise-Nehmer einfach erfolgreicher werden, als ich es vielleicht selber jetzt erstmal bin. Aber das ist ja nun mal eigentlich die verdammte Aufgabe mit des Franchise-Gebers, andere erfolgreich zu machen, weil dann partizipiert er ja auch davon.
Ich denke mir halt, es ist wichtig für den Franchise-Geber zu definieren, welche Rolle er, und das ist nicht nur als Zentrale, sondern er oder sie Gründer, Gründerin vor allem einnehmen möchte. Was möchtest du später sein in diesem System? Ja, vielleicht nicht der zwangsweise erfolgreichste Unternehmer, Unternehmerin, sondern Sparringspartner, menschlicher Sparringspartner vielleicht auch in der Hinsicht. Aber das ist oftmals eine ganz individuelle Geschichte. Auch wir machen das mit unseren Kunden, wenn wir darüber sprechen, sie zu entwickeln, zu einem Filialsystem zu entwickeln, sagen, ich weiß nicht, ob Franchising für dich das Richtige ist. Ich weiß nicht, ob überhaupt diese Art der Expansion, wie groß das werden könnte, was für dich ist. Wie siehst du dich denn da drin? Ist zwar so eine klassische Bewerberinnenfrage, wo siehst du dich in 5 oder 10 Jahren? Aber in dem Moment wird es extrem wichtig, weil man setzt den Grundstein für eine Entwicklung, die extrem langfristig ist und sich dann mit sowas auch mal zu durchdenken einfach, zu sagen, ja, stimmt eigentlich, was bereitet mir Freude? Was bereitet mir aktuell Freude? Was möchte ich auch in Zukunft abgeben? Für was möchte ich der Ansprechpartner sein? Wo möchte ich auch nicht mehr Experte sein? Also was kann ich guten Gewissens abgeben? Kann ich mich damit anfreunden? Das ist ja auch so eine Reise. Für mich persönlich war das immer, ich bin mal ein sehr zahlenbasierter Mensch, das Thema Excel. Macht Excel extrem viel Spaß. Da irgendwas, Simulationsmodelle zu bauen und alles zu konstruieren, das ist eine Riesenfreude. Das mache ich jetzt kaum noch. War das für mich klar, als ich mich zum Unternehmer entwickelt habe? Ja, ein Stück weit schon, aber es war dann auch irgendwie eine Thematik, wo ich sage, oh, ich kann irgendwie bestimmte Sachen nicht mehr, es gibt eine neue Version. Früher konnte ich so ungefähr jede Excel-Formel. So ein Punkt, wo man sagt, damit trigger ich oftmals auch die Gespräche und sage, was ist denn dein Herzensthema, wo möchtest du dich hin entwickeln? Mir ist die Thematik durchaus bekannt. So, ich habe ja auch einen Background aus der Beratung früher. Da haben wir auch mit Niederlassungs- oder Filialsystemen gearbeitet. Und ich habe noch einen Kunden im Kopf, der hat in der Bauindustrie agiert. Und es gab zwei Leute im gesamten System, die haben mehr verdient als der Geschäftsführer von einem immerhin Milliardenunternehmen. Das eine war der erfolgreichste Vertriebler in den USA. der ist Bugatti gefahren, weil er es aber auch einfach konnte, weil er unfassbar Aufträge an Land gezogen hat, die auch nicht nur Volumen, sondern einfach extrem profitabel waren und gleichzeitig die Kunden extrem zufrieden waren. Das waren Selbstläufer, wo der Geschäftsführer auch gesagt hat, der kann fahren, was er will. Der ist so, so elementar wichtig für dieses Unternehmen. Und das Zweite war der Fotograf. Man denkt, was ist der Fotograf? Extrem wichtig, die Bauvorhaben auf der ganzen Welt, die realisieren, zu dokumentieren, aufzubereiten, an die Öffentlichkeit zu bringen, weil das sind deren Vorzeigemodelle. Das wird ausgedruckt auf enormen Plakaten. Und der hatte, glaube ich, dann auch Hon-Status im Fliegen und so weiter. Und das war auch so, so extrem wichtig für die. Und ich habe den Geschäftsführer dort damals sehr geschätzt, menschlich echt extrem cool. Und der einfach da auch das richtige Verständnis dafür hatte. Der war Bezugsperson für seine Mitarbeiterinnen ganz oft. Den traf man ganz oft im Bistro, weil das das entscheidende Umfeld war.
Ist ja immer so, ja.
Der war da immer ständig. Und ich fand das so beeindruckend. Ich meine, ich war da externer Berater. Mhm. Der kam irgendwann zu mir und meinte, Herr Tamm, Sie arbeiten noch an dem und dem Thema. Wie läuft's? Ich denke, wir hatten jetzt noch nicht so wirklich Kontakt. Also krass. Also ja, damals in der Angebotsphase und so weiter. Aber fand ich beeindruckend. Und so ging der von Mitarbeiter zu Mitarbeiter und sagte, wie geht's dir? Wie geht's den Kindern? Und so weiter. Ist das die klassische Rolle eines Geschäftsführers? Ist das eine klassische Rolle eines Franchise-Gebers irgendwie? Vielleicht nicht, wenn man direkt dran denkt. Für ihn ist das, glaube ich, der Sweet Spot. Ja. Und von daher kann ich da vollkommen zustimmen.
Passt doch wieder zum Thema Kommunikation, was er da betreibt, weil er es für sich als Schlüsselinstrument zumindest sieht. Und ich würde auch sagen, wenn du mir jetzt die Frage stellen würdest, ja, das ist die Aufgabe eines Unternehmers und auch eines Franchise-Gebers. Gibt's ja auch, Stefan Mehrath kennst du wahrscheinlich, auch das Buch auf dem Weg zum erfolgreichen Unternehmer und so weiter. Und der macht ja auch genau diese Definition, ne, vom Selbstständigen zum Unternehmer. Also was du auch mit deinem Excel gerade gesagt hast, nicht mehr der Facharbeiter zu sein und da jetzt selber, ne, sondern man hat dann halt irgendwann andere Aufgaben. Und in dem besagten Podcast, den ich auch erwähnt hatte, da hatte sie auch gesagt, für sie ist Franchise-Geber sein immer Königsklasse. Weil, und auch das muss man eigentlich als Dankbarkeit sehen als Franchise-Geber, weil man ja die Möglichkeit hat, mit anderen Unternehmern zusammenzuarbeiten. Und wer hat das schon? Ne? Wenn du an ein Unternehmen denkst, da hast du halt Mitarbeiter. Nicht, dass jetzt Mitarbeiter was Schlechteres sind, also nicht wertend gemeint, aber es ist ja trotzdem einfach eine andere Rolle, wenn man mit Unternehmern arbeitet, Unternehmern haben andere Bedürfnisse, womöglich, und dann Unternehmer zu führen. Und das ist ja auch so ein Schlüsselinstrument oder Wort, ne, in Franchise-Systemen, muss geführt werden, definitiv. Und finde ich spannend. Aber vielleicht magst du ein bisschen mal was von den Wachstumsarchitekten erzählen. Du hast gerade schon ganz kurz angerissen, was macht ihr eigentlich? Und dann können wir nochmal auf ein paar Herausforderungen bei jungen Franchise-Systemen eingehen.
Ja, sehr, sehr gerne. Also genau, mit den Wachstumsarchitekten unterstützen wir genau junge Geschäftskonzepte, idealerweise in einem Filialsystem, sage ich mal, oder die als Filiale existieren, um sich dann zum Filial- oder Franchise-System zu entwickeln. Ich sage es bewusst immer Filial- oder Franchise-System, weil, wie eben erwähnt, wir immer erst prüfen, ob die Voraussetzungen in Bezug auf Ertrag, in Bezug auf das Geschäftsmodell, in Bezug auf die Personen, die da sind, sich überhaupt eignen und alle, sage ich mal, dran glauben und auch diesen Weg gehen wollen bis zum Ende und auch das Ziel sehen.
Ja, kann ich ganz kurz mal einhaken?
Klar. Ist
klar, immer individuell zu betrachten, natürlich, aber kannst du einmal ein oder zwei Punkte nennen, wo du sagen würdest, dann eignet es sich vielleicht nicht als Franchise-System? Also was könnte das sein?
In Bezug auf die Franchise-Partner, sage ich mal, finde ich, ist es ein Punkt zu sagen, habe ich die Investitionssummen so weit optimiert, dass ich die Franchise-Partner gewinnen möchte, die ich wirklich haben will. Also ich habe ein konkretes Beispiel im Kopf, da sind die Investitionssummen eher im siebenstelligen Bereich. So, und wenn man überlegt, für einen Filialaufbau siebenstellig etwas auszugeben, dann bekommt man ganz andere Franchise-Partner, als wenn man sagt, ich eröffne ein Café und bin gerade mal im fünf- bis sechsstelligen Bereich. Mhm. Und zu sagen, dann macht es für den keinen Sinn. Ich weiß nicht, ob es irgendwann mal Sinn macht, ob die Strukturen dann so aufgebaut sind, aber Stand aktuell bekomme ich eher Investoren rein, die dann wieder Angestellte haben oder eingesetzte Geschäftsführer. Und ich bekomme nicht dieses klassische Franchise-Feeling, was ich mir denke. Und genau dieses Beispiel war eins, wo ich sagte, nee, lieber erstmal das Filialsystem, wenn du es schaffst, auch mit einem Investor, in Eigenregie. Mhm. Erstmal 5, 6, 10 Standorte vielleicht. Ich meine, das ist ja auch ein Gesamtinvestitionsvolumen, was krass ist. Aber lieber den Weg gehen, weil ich glaube, wenn ich dich menschlich richtig einschätze, mein Gegenüber, du willst da nicht groß jetzt an einem Tisch sitzen mit 5, 6 Investoren. Du willst Franchise-Partner, du willst Unternehmer haben, die, und das funktioniert gerade bei dir nicht. Also das finde ich ist, fand ich einen spannenden Punkt, weil viele der anderen Voraussetzungen waren gegeben in dem Fall, aber man bekommt, glaube ich, nicht da die Gemeinschaft irgendwie rein.
Und das finde ich einen sehr, sehr schönen Punkt und deswegen kann ich immer nur wieder dazu aufrufen, alle, die drüber nachdenken, ins Franchising zu gehen, holt euch bitte Experten an die Seite und lasst euch beraten. Weil das ist wirklich ein ganz, ganz spannender Punkt. Viele würden nämlich jetzt erstmal sagen, ja, aber der Franchise-Nehmer ist doch dann sozusagen der Investor. Ne? Die wollen sich das vielleicht leicht machen, sage ich einfach mal, und sagen, ich finde da jemanden, der investiert Geld. Und die finden vielleicht auch 1, 2, 3 Leute. Das ist immer die Frage, in welchem Tempo. Und dann wird aber nicht weiter gedacht, weil man ja auch sagen muss, ist das dann für den Aufbau einer Systemzentrale überhaupt förderlich? Weil ne, auch das wird ja häufig vergessen, das überlebe ich, komme ja von der Finanzierungsseite. Und das erlebe ich ganz oft, dass Systemzentralen einfach unterfinanziert sind. Und irgendwo muss ja Geld herkommen, also die müssen erstmal selber investieren, aber irgendwann muss ja auch über das System Geld reinkommen. Und dann kann man sich, glaube ich, relativ leicht ausrechnen, wenn ich ein gutes Franchise-System auch sein möchte mit entsprechendem Support und so weiter und so fort, das kann ich mir nicht erlauben, wenn ich nur 3 Partner habe. Das heißt, ich muss ja ein Wachstumsszenario haben. Und wenn das eine Hürde ist, die Investition, und ich weiß schon, ich finde nicht 20 Leute pro Jahr, die dieses stemmen können, dann muss man das schon stark hinterfragen. Aber viele denken vielleicht erstmal in einer Phase nicht so weit und schaffen sich dann eher Probleme, wenn es ihnen gelingt, da 2 zu überzeugen, da zu investieren, weil dann kommt es irgendwann zu Reibereien, weil die sagen, wir kriegen den Support ja gar nicht, warum sollen wir hier Gebühren auf einmal zahlen? Und also finde ich einen sehr, sehr spannenden Punkt. Und daran sieht man wieder, wie wichtig es einfach ist, sich Beratung ins Haus zu holen.
Ja, ich sehe es auch ganz persönlich. Für mich, sage ich ganz ehrlich, ist es eine enorme Befriedigung, Genugtuung, diese Erfahrungen, die wir irgendwie auch selbst teilweise gemacht haben, zu teilen, weil wir haben es eben am eigenen Leib gesehen. Wir sehen es weiterhin, da sprechen wir noch in einer weiteren Folge bezüglich Team Escape drüber. Wir sind Franchise-Geber auch und wir haben diese Erfahrung in der Vergangenheit gemacht, wir haben diese Fehler in der Vergangenheit gemacht und da freut es mich wirklich von Herzen, wenn wir da andere vor bewahren können einfach. Und das, was du sagst, auch ja diese Anforderungen an die Systemzentrale, die Profitabilität der Systemzentrale, da eine stabile Basis zu bauen, auch da spreche ich aus Erfahrung und sage, da möchten wir, das ist ein entscheidendes Kriterium, das wir auch bei den Wachstumsarchitekten immer durchgehen. Ja, der erste Punkt ist oft die Profitabilität, die Ertragslage der einzelnen Filialen. Das muss ein rundes Geschäftsmodell sein. Sage mal, um wieder doch in mein altes Muster zurückzufallen, Tabellenblatt 1 in der Excel. Ja. Tabellenblatt 2 in der Excel ist aber Ertragslage der Zentrale. Das muss stabil sein. Und weil darauf baut am Ende alles. Das sind die Markeninhaber. Wenn das mal den Bach runtergeht, dann ist alles vorne passé. Und da auch klar zu trennen, welche Leistungen möchte ich erbringen? Was möchte ich eigen erbringen? Was möchte ich bewusst fremd vergeben? Wie möchte ich mich als Zentrale entwickeln? Was ist meine Expertise? Und was wirklich bewusst auch nicht? Welche Chancen? Also das ist für uns ein entscheidender Punkt. Da schlage ich so ein bisschen den Bogen. Viele Unternehmen, gerade wenn sie in der Entwicklungsphase sind, sehen extrem viele Chancen. Wir könnten dies und jenes alles machen. Und es ist so ein bisschen wie im Supermarkt, wenn ich zum großen Supermarkt gehe und da vorm Joghurtregal stehe und 100 Joghurts vor mir stehen habe und denke, keine Ahnung, was ich jetzt irgendwie wählen soll. So viele Chancen. Und ich gehe zum Discounter, da habe ich 5 und da finde ich auch einen. Muss natürlich die richtige Auswahl sein. Aber da sind wir Sparringspartner, wenn es darum geht, auch diese Chancen zu bewerten und wirklich auch einen Not-To-Do-Liste zu definieren. Nein, das scheint spannend, aber es ist nicht attraktiv, es ist nicht mit dem langfristigen Ziel, was wir ja gerade besprochen haben, vereinbar. Das kommt in den Papierkorb. Das wird auch jetzt nicht so schnell wieder aufgewärmt. Das wird vielleicht in 5 Jahren vielleicht mal wieder aufgewärmt. Ob es dann überhaupt noch Relevanz hat, keine Ahnung. Bitte gedanklich von trennen. Rucksack leeren nennen wir es ja, immer.
Okay.
Um dann zu sagen, und jetzt haben wir auch eine Shortlist. Und wir wissen auch, das fällt nicht vom Himmel, sondern da hängt ein Entwicklungsprozess hinter. Weil was ist denn am Ende des Tages Alltag? Die Leute kommen da raus, gehen wieder in das Tagesgeschäft über und brauchen diese Leitlinien und sagen, wir haben das auf eine stabile Basis gestellt. Ich gucke wieder in meinen Umsetzungsplan rein und weiß, die Sachen kann ich machen. Ich bekomme gerade eine E-Mail rein mit einem Angebot für was ich in den Papierkorb verschoben habe. Ich muss da jetzt nicht mehr groß drüber nachdenken, ob ich das jetzt doch vielleicht mache. Nee, Papierkorb. Da haben wir uns zu committed. Das muss ein Stück weit, wenn man dann in der Umsetzung ist, agil bleiben. Aber man muss auch irgendwo Leitplanken einziehen, weil es die Leute gedanklich befreit. Das sehe ich immer wieder, zu sagen, okay, krass. Das heißt, als nächsten Schritt kümmere ich mich um diese 3 Themen nur. Nicht mehr um 200, um diese 3 Themen. Ja, okay, cool. Wow, das schafft Klarheit und da unterstützen wir in dieser Konzeption, als auch dann bei der Umsetzung natürlich. Also da bringen wir dann unsere Erfahrung ein als Wachstumsarchitekten aus den Franchise-Systemen, die wir betreut haben, unserem eigenen Franchise-System. Und da finde ich, das ist die Schönheit da drin, wir können sowohl beratend unterstützen, konzeptionell unterstützen, aber auch eben in der Umsetzung. Und das ist krass, weil wir haben die Kräfte eben aus unserem eigenen System, um an bestimmten operativen Stellen auch zu unterstützen, wo jetzt vielleicht ein zukünftiger Franchise-Geber nicht direkt jemanden einstellen will, Vollzeitkraft, die Professionalität mitbringt. Und wir dann eben dort auch jemanden mit reinbringen können, weil wir sagen, wir haben beispielsweise eine Grafikerin hier sitzen. Ihr braucht ein neues Logo, dann geht ihr kurz rüber, weil wir sitzen hier im gleichen Büro und dann macht die euch das. Und da ist mein persönlicher Antrieb wirklich die Umsetzung. Da ziehe ich auch alle meine Mitarbeiterinnen immer mit zu an, dass sie das den Fokus drauf haben. Ich will, dass die Konzepte nicht auf dem Papier existieren. Ich will, dass die Läden da nachher stehen. Mhm. Wir tun alles dafür, dass das passiert. Und wenn es mich meinem Schreinermeister dafür sagen muss, dass er die Theke am Anfang auf Basis von IKEA-Möbeln baut, dann ist das so. Weil ich will, dass der Laden dann nachher steht. Nachher können wir die Massivholztheke oder so bauen. Alles cool. Aber am Anfang, sonst kommt der Laden nicht zustande. Und das wäre irgendwie katastrophal. Das ist so meine Überzeugung.
Ja, nochmal kurz auf die beiden Tabellenblätter zurückkommt. Klar, Profitabilität für den Franchise-Nehmer, da erlebe ich es häufig. Da haben sich Menschen, die überlegen, jetzt als Franchise-Geber aufzutreten, rudimentär Gedanken drum gemacht, meistens irgendwie auf Basis des Pilotstandortes oder der Pilotstandorte, die es gibt. Aber da, wie ist es bei dir? Das zweite Tabellenblatt, da habe ich noch nie jemanden erlebt, der gesagt hat, oh, ich habe das mal für mich durchgerechnet, wie das Franchising funktionieren könnte für mich als Franchise-Geber. Erlebst du das häufig, dass da schon Ansätze existieren?
Gar nicht. Also da sind wirklich, hängt auch, glaube ich, noch immer an der Gesellschaft bei uns in Deutschland, dass das Thema Franchising immer noch nicht so bekannt ist. Das heißt, auch da ist, glaube ich, die naheliegendsten Gedanken, die sich Leute machen, ja, die einzelnen Filialen müssen profitabel sein. Vielleicht habe ich da schon mal von gewissen Systemen drüber gehört. Aber ja, allein das Franchise, die Zentrale, eine eigene GmbH ist, idealerweise, und in sich schlüssig ist und als Geschäftsmodell stabil, ist ja Neuland für viele. Und dementsprechend kommen die gar nicht dann gedanklich zu diesem zweiten Tabellenblatt und können sich auch nicht unter dem Leistungsspektrum was vorstellen. Also da gibt es ja im Franchising eine Bandbreite, die ist ja extrem breit von Leistungen, die auch die Zentrale erbringen kann. Da ist auch extrem viel Spielraum aus meiner Sicht noch drin. Kreativität, also wenn man sagt, es geht ja darum, gemeinsam erfolgreich zu sein, gemeinsam mehr zu erreichen. Und wenn man diese Basis nimmt, sagt, wo ist denn wirklich der große Engpass, wo wir uns zusammenschließen können, wo wir gemeinsam mehr erreichen können. Und das stellen wir ins Zentrum des Ganzen jetzt erstmal. Das ist, ja, ganz oft ist das irgendwie eine gemeinsame Marke. Ja, das ist oftmals auch sinnvoll. Aber darunter gibt es halt ganz viele Leistungen, die einfach einen großen Hebel haben und andere, die einen kleinen Hebel haben, wo ich sage, da lasse ich vielleicht auch die Spielräume, da brauche ich gar nicht irgendwie unbedingt alles standardisieren. Und sich darüber Gedanken zu machen, welchen Professionalisierungsgrad möchte ich auch an den Tag legen. Wir machen da meist so verschiedene Varianten, mit denen ich eine Leistung erbringen kann. Kann ich da Basic, Medium und hochprofessionalisiert. Das hängt meist auch an der Größe des Netzwerks. Und sage ich, ne, Basic reicht gerade irgendwie aktuell. Medium würde wahrscheinlich bis zu 5 Filialen reichen. Dann müsste man es vielleicht nachsteuern. Und professionell reicht bis zu 50 Filialen, weil wir es direkt so aufsetzen, dass es maximal skalierbar ist. Natürlich würde man klassischerweise, wenn man so ein System aufbaut, sagen, wir müssen alles so aufbauen, dass es auf 50 Filialen existieren kann. Faktisch muss es aber eine Abwägung sein. Und ja, ich male da gern so ein Haus immer hin und sage, wie stabil ist das Haus? Was sind die Eckpfeiler wirklich, die das stabil hält? Und wenn ich weiß, dass die Regenrinne noch nicht komplett fix montiert ist, dann kann ich damit vielleicht auch erstmal leben, weil ich weiß, der Sturm kommt jetzt noch nicht so recht. Ich muss da nochmal ran später. Aber jetzt weiß ich es ja und habe es im Blick und weiß, ich will mich da nochmal drum kümmern. Und ja, deswegen lange Antwort auf eine kurze Frage. Ich erlebe das gar nicht eigentlich, dass sich die Leute darüber Gedanken machen, wie sowas aufgebaut sein kann und was eben auch dazugehört. Und da, auch wenn ich mich wiederhole, ich bin halt ein großer Freund von dieser menschlichen Komponente. Und da die Leute abzuholen. Dann eben.
Definitiv. Was ich aber leider, muss ich sagen, sehr häufig erlebe, ist auch das Beispiel, was du genannt hast, dass, was vielleicht auch naturgegeben erstmal ist, wenn man jetzt irgendwie erfolgreich irgendein Konzept für sich selber gemacht hat, dann ist ja ganz häufig so, dass auf einmal Leute auf einen zukommen und sagen, hey, das würde ich aber auch gerne in meiner Stadt machen. Und oftmals entstehen ja so Franchise-Überlegungen, was ja auch erstmal völlig legitim ist. Und dann passiert aber genau das, dann wird da losgelegt, weil man in so einer Euphoriephase ist. Und dann ist das, was du gesagt hast, aus systemzentralen Sicht alles in einer BWA drinne, ne, nämlich in der BWA des Pilotstandortes typisch oder der Pilotstandorte. Und dann hat man jetzt aus Finanzierungssicht aber wieder die Herausforderung, wenn man jetzt die ersten Franchise-Nehmer finanzieren möchte, Banken möchten immer Vergleichszahlen haben. Ja. Und dann ist man ewig immer und 3 Tage dran zu argumentieren, ja, aber das sind eigentlich Kosten, die gehören zum Systemaufbau und nicht zu dem operativen Betrieb, um den es geht. Und bei Banken ist immer so, zu erklärungsbedürftig ist halt immer schlecht, muss man einfach sagen. Ja. Und deswegen würde ich mir da immer wünschen, aber das ist auch, da habe ich so eine rosa rote Brille auf, dass das irgendwann mal passiert, dass Leute wirklich frühzeitig sich Gedanken machen und sich da auch drüber beraten lassen, wie da der richtige Weg ist. Und das Thema Marke möchte ich auch nochmal ganz kurz aufgreifen. Das geht es in beide Richtungen auch. Auch an Franchise-Interessenten, die mir dann gegenüber sitzen bei jungen Systemen. Und ich liebe junge Systeme, ne, weil da immer noch immer ganz so Startup-Feeling drin ist, Innovationscharakter und so weiter. Also bei Etablierten kann das natürlich auch sein, aber es ist ja immer cool. Aber und dann wird auch sehr stark immer über die Marke gegangen und ich stelle dann immer die Frage, aber was kann denn die Marke jetzt in dem Stadium schon bringen? Also weil jetzt hier das vielleicht in Köln etabliertes System ist, kennt das ja womöglich keiner aus Kassel und Kassel wartet nicht darauf, weil keiner diese Marke kennt. Deswegen muss es ja gerade am Anfang andere Dinge gehen. Klar, das Ziel ist es, gemeinsam große Marke aufzubauen, zu schaffen und so weiter. Und ich kommuniziere immer sehr gerne über den Begriff der Bindungselemente. Weil es muss doch irgendwas geben, wo ich meinem Interessenten und Franchise-Nehmer dann auch sagen kann, hey, ne, das ist diese Win-Win-Situation von uns. Das kann nicht nur sein, weil es angeblich der beste Burger beispielsweise jetzt hier in Köln ist. Burger-Rezepturen, da kann ich mir auch einen Koch an die Seite holen und sagen, mach mir mal eine coole Burger-Rezeptur. Also es muss ja mehr geben.
Und ich glaube, das Thema Marke ist auch eins, also du hast Bindungselemente genannt, das hat mich direkt an Mitarbeiterbindung gebracht. Das sehe ich als, also natürlich diese Marketingkomponente der Marke, ja, und ich würde komplett zustimmen, am Anfang hat die keine Strahlkraft. Ja, weil es gibt dann ein Laden, 2 Läden, 3 Läden, aber wenn ich die jetzt in Köln, Düsseldorf und Bonn aufmache, dann weiß da in Dresden niemand was von. Aber da ein schlüssiges Konzept für Mitarbeiterinnen zu haben, das finde ich, habe ich in der Vergangenheit gesehen, hat eine enorme Kraft. Dass die sich damit identifizieren können, das beginnt schon auch mit Merch-Artikeln, die man denen zur Verfügung stellt und sagt, ihr seid Teil dieser Familie. Und das kann man dann ja auch dann über die Menge, das kann die Systemzentrale dann ja auch sehr gut unterstützen, dieses Gemeinschaftsgefühl mit einfachsten Mitteln. Und das ist schon, das hat schon einen Wert in der Mitarbeiterrekrutierung auch, wie professionell man dort auftritt, weil bei ganz vielen Konzepten ist ja das Thema auch Mitarbeitergewinnung. Und da die Marke zu spielen, klar, wirkt es erstmal, wenn man auch in eine neue Stadt kommt, kennen die das auch noch nicht. Aber allein dann in der Mitarbeiterbindung, wenn die mal Teil des Ganzen sind und dann diese Maschinerie, dass man sagt, gemeinsam können wir mehr entwickeln, weil wer macht sich da schon über Mitarbeiter-Merch in einem einzelnen Laden Gedanken? Niemand. Zentrale hat die Zeit, um sich auch um solche Gedanken zu machen, und der Partner freut sich dann und die Mitarbeiter freuen sich und alle profitieren am Ende des Tages.
Ja, vor allem, weil es ja gerade jetzt aktuell ein Schlüsselthema ist, ne? Weil ja jeder klagt über ausreichend Mitarbeiter, qualifizierte Mitarbeiter, Fachkräfte, wie man es auch immer nennen will. Und das wäre für mich auch ein ganz klares Bindungselement, was man schaffen würde. Aber da gibt es ja Dutzende Möglichkeiten, binden. Aber man muss sich halt einfach im Klaren darüber sein als angehender Franchisegeber oder junger Franchisegeber, dass man da was haben muss, weil es sollte ja auch auf Langfrist ausgerichtet sein und nicht nur dem unterliegen, dass man sagt, ich möchte möglichst viele Franchise-Lizenzen verkaufen und wenn die nach einem Jahr wieder ausscheiden, ist mir das egal. Es ist halt leider ein sehr, sehr teuer Streit mit Franchise-Nehmern und mit ausscheidenden Franchise-Nehmern. Und wie gesagt, widerspricht auch dem Gedanken, was ich denke, was ein gutes Franchise-System ausmacht. Da sollte man nicht drüber nachdenken, wie man auseinandergeht, sondern wie man zusammenbleibt und wie alle davon profitieren.
Ja, und ich, also gerade wenn wir dann auch mit jungen Systemen oder solchen, die es werden wollen, sprechen, hört man ja auch schon oft, wir stecken da sehr viel Individualität rein, sehr viel Liebe rein. Geht das nicht alles verloren, wenn wir dann groß werden? Und da bin ich immer komplett gegensätzlicher Meinung. Ich sage, gerade weil ihr größer werdet, habt ihr die Möglichkeiten, auf diese Themen zu achten. Ich sage immer, Liebe ist skalierbar in dem Zusammenhang. Weil ich dann, wenn ich 20 Standorte habe, mir eben Gedanken machen kann, was finden meine Mitarbeiter toll? Kann ich hier nochmal eine Kleinigkeit, da nochmal was erwirken? Wo ich dann im Alltag, wenn ich einzelnes Geschäft bin und vielleicht sogar 2 oder 3 Läden habe, nicht die Zeit zu haben überhaupt. Ja, das fühlt sich wie vielleicht Liebe zum Detail an, ist aber vielleicht eher Zufall, wenn ich ein größeres System bin und mir aber auf die Fahne schreibe, das auch zu verfolgen, das ist natürlich wichtig, dann habe ich die Möglichkeiten. Das ist, sehen wir immer wieder, dass ich dann auch mal die Kleinigkeiten mir darüber Gedanken machen kann, vielleicht da auch die Extrameile gehen kann und dann unerwartet für Partner, für Mitarbeiterinnen was erzielen kann, wo sich ein einzelner Anbieter extrem schwer tun würde, weil ja, das allein ihm irgendwie außergewöhnlich viel Zeit ziehen würde. Deswegen finde ich da immer, bin ich absolut der Meinung, wenn man so eine Kultur hat, lohnt es sich, die zu pflegen und da auch ein Augenmerk im Leistungsspektrum drauf zu setzen. Aber erst dadurch, dass man die Größe hat, hat man auch wirklich die Möglichkeit, da auch auf diesen emotionalen Aspekt Power zu geben. Deswegen finde ich das extrem wertvoll.
Ja, bin ich völlig bei dir. Da schließt sich aber auch wieder an, gerade wenn, und das sollte man ja immer erwarten, dass viel Leidenschaft in der Unternehmung steckt, in der eigenen Idee sowieso. Aber auch da ist es ja wichtig, auch die richtigen Menschen dann an sich zu binden, die eben mit der gleichen Leidenschaft mit dabei sind. Und ich habe da jetzt ein konkretes Beispiel vor Augen. Du vielleicht auch, du kennst es, wo ein extrem leidenschaftlicher Franchisegeber war, der wirklich gebrannt hat für sein Konzept und überzeugt war. Und da gab es vielerlei Herausforderungen, aber eins, was ich so ein bisschen daraus gesehen habe, ihm ist es leider nicht gelungen, die richtigen Franchise-Nehmer, die gleiche Passion dann an den Tag gelegt hat. Vielleicht konnte er es auch nicht transportieren irgendwie, aber da ist es halt ganz wichtig, dann die gleichen Menschen auch zu finden, die diese Leidenschaft haben und die einem auf dem Weg dann begleiten. Weil dann kann ja was Riesiges daraus entstehen.
Dann befruchtet sich das auch gegenseitig. Also weil dann kommuniziert ja nicht nur der Franchise-Geber mit dem Franchise-Nehmer, sondern die Franchise-Nehmer untereinander, weil die sich ja auch idealerweise grün sind, weil die irgendwie ähnlich ticken, die gleiche Energie haben. Und das ist ja dann ein Konstrukt, wo man sich immer noch drüber Gedanken machen muss, wie hart oder soft möchte man die Grenzen eines Franchise setzen. Aber wo ich dann, wenn diese Kultur wirklich durchgesetzt ist, oftmals auch ein Freund von einem softeren Franchise bin, wo Ideen einen weiteren Weg gehen können, ehe sie dann vielleicht doch, also durchgeführt oder verworfen werden. Am Ende gibt es da klare Kriterien. Aber wo erstmal eine offene Kultur dafür ist und dann ja auch dem Franchise-Geber ein Stück weit, so muss man es einfach sagen, auch die Arbeit genommen wird, weil da habe ich Lokalpartner vor Ort, die haben eine Idee. Und wenn die das mit der Zentrale abstimmen, dann können die das guten Gewissens aus meiner Sicht auch ausprobieren. Weil ich weiß ja, die haben ja meine Vision verstanden. Die wissen ja meinen Qualitätsanspruch. Die wissen ja, dass sie da das CI und sowas alles verfolgen. Und dann kann ich denen ein bisschen Freiraum geben, weil ich weiß, so die zentralen Komponenten haben die. Das kann am Ende trotzdem erfolgreich oder nicht erfolgreich sein, aber nicht aufgrund von Punkten, wo ich sage, boah, da hätte ich mal besser kontrolliert. Da muss ich aber ein Auge drauf haben, dass die nicht Quatsch machen, sondern kann die dann ein Stück weit frei laufen lassen. Meiner Erfahrung nach kann das oftmals ein Schlüssel sein. Kommt natürlich auf die Franchise-Nehmerschaft an. Weil da gibt es natürlich auch ganz unterschiedliche Charaktere. Es gibt welche, die wollen ganz viel und eng an die Hand genommen werden. Die wollen genau Schritt A, B, C. Aber auch dort wieder, wenn ich mir klar bin, dass ich diese Art von Franchise-Nehmer haben will, dann, wenn ich nur davon welche habe und das homogen ist, dann verstehen die sich ja untereinander idealerweise auch wieder und ich kann anderen Fokus wieder setzen.
Ja. Und was ja noch wichtig ist in der Kette, dass die Franchise-Nehmer diese Leidenschaft auch an ihre Mitarbeiter weitergeben, die dann oftmals den direkten Kundenbezug haben. Und dann ist es ja die super Befruchtung.
Ja, und das ist aber ein langer Weg natürlich, klar.
Definitiv, und der muss halt auch vorgelebt werden. Und der wird auch meiner Meinung nach ganz oft vorgelebt im Verhältnis zwischen Franchise-Geber und Franchise-Nehmer.
Ja.
Wenn das schon irgendwie nicht richtig funktioniert, dann ist das eine Erfolgsbremse, definitiv.
Ja, sehe ich genauso, auf jeden Fall.
Wir könnten noch über so viele Themen sprechen jetzt. Und wir wollten ja diesen Soundcheck ja bewusst kurz halten. Das ist ja auch ein bisschen das Konzept dieses Formates innerhalb von Unternehmer Jam Session, weil mir ja immer nachgesagt wird, ich mache immer so lange Real Talk Folgen. Die sind ja im Schnitt eine Stunde. Und jetzt sind wir, nähern wir uns auch schon fast der Stunde. Von daher sollten wir überlegen, ob wir nicht sogar nochmal eine Zugabe machen, genau zu dem Thema. Weil ich merke schon, dass du da ein prädestinierter Gesprächspartner bist zum Thema Herausforderungen von jungen Franchise-Systemen. Ich möchte das aber trotzdem nicht so abwürgen und vielleicht nochmal dir die Gelegenheit geben, nochmal rausstellen, wo können da die Wachstumsarchitekten wirklich konkret unterstützen? Ich meine, du hast schon viel gesagt, dass ihr ganzheitlich begleitet, aber vielleicht hast du da noch irgendein Herzensthema, was du da einfach noch mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, also definitiv. Ich sehe da, abgesehen von diesem Punkt, die richtigen Franchise-Partner finden, was eminent wichtig ist, eben schon auch dieses Thema, sich nicht in die Ecke drängen zu lassen beim Leistungsspektrum, dieses in die Ecke drängen, ich muss alles machen, muss alles direkt professionell übernehmen, sondern wirklich einen klaren Blick darauf zu haben, was ist denn nötig, was brauche ich direkt, was ist eine Version 1.0 bewusst dieses Franchise-Systems und wo möchte ich später hin, wo kann ich aber auch jetzt im ersten Schritt drauf verzichten. Also da können wir stark unterstützen, weil wir da eben vieles ausprobiert haben in der Vergangenheit und auch gesehen haben, was Effekte bringt und was keine Effekte bringt. Also da das Thema Leistungsspektrum. Und wenn ich natürlich über Leistungen spreche, dann muss ich auch über Gebühren sprechen, dann muss ich auch über die Franchise-Verträge sprechen. Also da, das ist ja miteinander verwoben. Das auf eine solide Basis zu bringen, finde ich extrem wichtig und da können wir extrem viel unterstützen. Sowohl in der Konzeption, wie gesagt, als auch in der Umsetzung, weil wir es tagtäglich in unserem eigenen System auch leben und sehen und da weitere Erfahrungen sammeln. Von daher, da diesen Blick zu haben, das finde ich extrem wichtig, weil es den einzelnen Protagonisten ermöglicht, zu handeln und den Weg in die richtige Richtung zu gehen, auch ohne, dass wir die ganze Zeit daneben stehen und sagen, jetzt musst du aber und da kommst du vom Weg ab, sondern Sparringspartner da auch zu sein. Du hast es eben genannt, im Franchise-System ist man umgeben von anderen Unternehmerinnen. Und das ist eben was, was ich immer wieder bei unseren Kunden auch sehe. Die haben noch niemanden, mit dem die über diese Themen sprechen können. Auch über Themen, die belasten. Also da, ich arbeite nur noch mit Menschen zusammen, die auch mit mir menschlich klicken. Und dadurch ergeben sich aber auch die Möglichkeiten, mal darüber zu sprechen, wie die sich im Moment fühlen, was deren Herausforderungen sind, wo die sich entwickeln wollen. Weil das sind immer noch Menschen, die da gegenüber sitzen und keine Maschinen. Und da ist diese Komponente für uns auch extrem wichtig, die Entwicklung des eigenen Unternehmers in diesem Konstrukt mit zu unterstützen.
Ja, wenn jetzt Leute da draußen sind und sagen, richtig geil, Wachstumsarchitekten muss ich kennenlernen, Links und so packen wir alles in die Shownotes. Wie wäre dann der erste Kontakt? Was passiert als erstes? Gibt es ein kostenfreies Erstgespräch oder macht man dann erstmal einen Workshop oder wie sieht das konkret aus?
Genau, das kostenfreie Erstgespräch passiert. Genau, da finden wir uns erst digital oder analog zusammen, um überhaupt erstens sich auch dort menschlich kennenzulernen. Klickt das. Inhaltlich das System kennenzulernen und wo die Gesprächspartner dann auch hinwollen mit diesem Geschäftskonzept und dann konkret auch mal unsere Ansätze vorzustellen, ein bisschen tiefer Einblicke zu geben in das, was wir tun. Das dauert in der Regel irgendwo zwischen einer halben und einer Stunde, wo man so ein bisschen vorfühlt, ob das zueinander passt. Und im Anschluss gibt es dann in der Tat einen Workshop, wo dann auch beide Seiten noch nicht viel Zeit, sage ich mal, investieren oder viel Aufwand investieren, weil am Ende des Tages ist es mir wichtig, dass für eine längere Zusammenarbeit dann eine Entscheidung aus Überzeugung kommt. Und wir wollen ehrlich sein, am Anfang sind sich die Parteien doch fremd gegenüber und keiner hat irgendwie ein Arbeitsergebnis von irgendwem gesehen. Deswegen ist mir immer wichtig, Erstgespräch sowieso kostenlos und unverbindlich, dann Workshop, ein Tag, wo beide nicht viel verlieren, beide auch nicht das fertige Franchise-System am Ende stehen haben, aber doch gemerkt haben, mit wem sie da agieren und ein konkretes Ergebnis haben, bevor man dann in die Folgephase geht, die dann auch wirklich längerfristig angelegt ist, aber eben aus Überzeugung heraus.
Ja, cool. Ich würde jetzt trotzdem gerne mit dir zwei Kategorien machen, die ich immer hier in diesem Podcast habe. Da du jetzt mehrfach hier zu Gast bist, musst du sie halt immer wieder machen. Die eine nennt sich Freestyle, kennst du ja aus dem Hip-Hop. Und die andere nennt sich Props, kennst du vielleicht auch aus dem Hip-Hop. Fang vielleicht mal mit Freestyle an. Ich würde das jetzt mal auf zwei, drei Dinge begrenzen. Also ich frag dich einfach was und nenne dir ein Zitat, irgendwas. Und du sagst einfach, was dir dazu spontan einfällt. Was ist deiner Meinung nach die wichtigste Eigenschaft, die ein Unternehmer mitbringen sollte?
Passion.
Sehr schön, das ist auch sehr naheliegend zu dem, was wir gesagt haben. Wenn du Telefonjoker bei Wer wird Millionär wärst, für welches Themengebiet wärst du persönlich der prädestinierte Telefonjoker?
Prozesse und Skalierung.
Okay.
Also da wirklich aus Einzelelementen etwas zu machen, das langfristig funktioniert und das auch aufzusetzen, ja, das würde ich sagen.
Wie könnte da die Frage bei Wer wird Millionär aussehen?
Gute Frage. Ich würde sagen, welchen Einfluss hat ein gewisses Alltagsproblem auch langfristig auf eine persönliche Entwicklung und so weiter? Wie könnte so etwas, klassischerweise würde ich eher eine Frage sehen, die im Bereich dieser anderen Show ist, aber egal, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Also da wirklich aus Alltagsherausforderungen, die einfach konzeptionell zu durchdenken und langfristig auf ein stabiles Fundament zu setzen, wo man einfach sagt, okay, ich könnte doch von A zu B einfach gehen, ohne C und D im Blick zu behalten. Also da wirklich strukturiert ranzugehen, strukturierte Problemlösung kann man es vielleicht auch nennen. Dafür wäre ich, glaube ich, prädestiniert.
Okay, cool. Kannst du einen Lieblingsmisserfolg nennen? Also Frage rührt daher, man sagt ja ganz oft, ein Misserfolg führt dann zu einem tatsächlichen Erfolg. Fällt dir da spontan irgendwas ein, wo du sowas nennen könntest? Privat, geschäftlich, wie auch immer?
Ich würde es was geschäftlich nennen und es ist auch wieder etwas Menschliches. Es ist ein Misserfolg, den ich hatte einfach mit einem Mitarbeiter, den ich eingestellt habe, wo es am Ende nicht gepasst hat, wo ich auch am Anfang mit einer rosaroten Brille irgendwie oder beide irgendwie Versprechungen gemacht habe, die am Ende wo beide Seiten nicht ganz transparent drüber gesprochen haben und beide sich was anderes drunter vorgestellt haben. Und das hat mir rückblickend nicht nur für die Gespräche mit neuen Mitarbeiterinnen, sondern auch mit Franchise-Interessenten gezeigt, ganz klar zu kommunizieren, was Sache ist und nicht um den heißen Brei rumreden, sondern auch lieber riskieren, denjenigen zu verprellen, aber dafür wirklich nochmal nachhaken und sagen, nur nochmal, damit wir uns verstanden haben, das ist so und so. Also nur, weil du mir gerade das Gefühl gegeben hast, es könnte auch anders sein, muss ich nochmal klar sein, das ist der Fakt. Und daran geht nichts. Und das ist wirklich, ich habe es in der Vergangenheit bei anderen, also rückwirkend bei anderen Sachen gemerkt, so Leistungsspektrum. Und wenn es dann darum geht, beispielsweise bei Produkten, bei der Produktentwicklung zu partizipieren, zu sagen, nein, du geh erstmal davon aus, nein.
Ja, also klares Erwartungsmanagement auch.
So, und das war damals echt ein Fall, wo ich dann, ja, auch mir persönlich, wo ich Nächte nicht geschlafen habe in diesem Zusammenhang. Und das versuche ich zu vermeiden, Nächte nicht schlafen zu können. Deswegen habe ich daraus sehr viele Lehren gezogen und bin in Mitarbeitergesprächen jetzt immer sehr klar und direkt und eben auch bei den Franchise-Nehmern da, wenn es darauf ankommt, jetzt die Entscheidung zu treffen, male ich keine Luftschlösser. Und nenne dann auch eben oftmals Bedenken und sage, an der Stelle geht es nicht weiter. Weil ich sehe, dass ganz persönlich ich da nachher mit auch Stress haben werde, weil es dir nicht gut geht, weil du damit nicht glücklich wirst. Und ich weiß, du lebst da jetzt gerade in dieser Wunschvorstellung, aber da bin ich gerade indirekt Egoist, weil ich sage, du wirst nicht glücklich und da bin ich dann doch irgendwie empathischer Mensch, sagen, und damit werde ich dann auch nicht glücklich und dann lass es uns lieber hier dann bitte beenden, da klare Grenzen zu setzen.
Ja, cool. Dann noch die Kategorie Props. Hier geht es darum, einmal eine Podcast-Empfehlung für unsere Hörer, neben Unternehmer James Session natürlich, und eine Lead-Empfehlung.
Also als Podcast finde ich, ist zwar aus einem ganz anderen Bereich, aber Immocation extrem cool. Die Jungs beschäftigen sich mit dem Investment in Immobilien und machen das extrem nah für den Betrachter, der da auch vielleicht noch nie mit Berührungspunkte hatte in irgendeiner Form. Das heißt, extrem nahbar einfach gemacht für eine Materie, die sehr umfangreich ist. Deswegen finde ich das auch inhaltlich auf der einen Seite spannend, aber auch in der Methodik irgendwie, wie so etwas so Komplexes Leuten nahegebracht wird, extrem gut. Und das zweite...
Lied. Ein Lied.
Ich muss, wenn es ein Lied ist, muss ich von Dr. Dre Still Dre nennen, weil es All-Time-Favorite in meiner Playlist ist und nie rausfällt, glaube ich.
Sehr cool. Gut, dann danke schon mal für das Gespräch. Wir plaudern ja gleich noch ein bisschen weiter für den Real Talk. Und ich denke, wir machen dann auch irgendwann nochmal eine dritte Folge, weil das hier müssen wir auf jeden Fall fortsetzen. Man kann über Aufbau von Franchise-Systemen noch so viel sagen.
Würde mich auf jeden Fall freuen.
Gut, dann bis gleich. Ciao, ciao. Mic Drop, das war er, der erste Soundcheck mit Gast. Ich hoffe, ihr konntet euch den einen oder anderen Impuls aus dem Soundcheck mit Sebastian Tamm herausziehen. Und wie ich schon im Intro sagte, wird in der nächsten Woche nochmal Sebastian zu Gast sein und das Franchise-System Team Escape vorstellen. Und in der Woche darauf wird Thorsten Laudi im Real Talk zu Gast sein und das Franchise-System Studienkreis vorstellen. Also es wird zwei Wochen in Folge um das Thema Franchise gehen. Zwei unterschiedliche Franchise-Konzepte werden wir euch vorstellen. Da könnt ihr euch drauf freuen. Ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf. Ich halte das Auto kurz und bin draußen wie Juneberry Jam. Meine Lieblingssorte von Gönnergy. Das ist jetzt kein bezahltes Marketing. Ich habe auch keinen Marketingpartner auf einmal, sondern nicht Sebastian Tamm, sondern Sebastian Döring, den ihr kennt von der Techniker Krankenkasse, dem ihr ja schon den einen oder anderen interessanten Talkcast hier in den Podcast beschert hat, hat mich auch an dieses Getränk herangeführt und mich nahezu süchtig gemacht. Jetzt bin ich vom Alkohol weg, also nicht, dass ich süchtig war, nicht, dass hier gleich Gerüchte entstehen. Wie dem auch sei, in einem Wort, gönnt euch Gönnergy, das G steht für gönnen. Jetzt klingt es wirklich ein bisschen wie bezahlte Werbung. Checkt Wicketer MC, Sammy Deluxe und dann vergeht die Zeit wie im Fluge und dann hören wir uns schon wieder, wenn es wieder heißt Release Friday, neue Folge Unternehmer Jam Session. Bis dahin, macht's gut.